Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich mich vorstellen muss, für die, die mich nicht kennen. Ich habe einige Jahrzehnte die Universität Bremen ausgehalten, bin jetzt im Ruhestand und arbeite beim Gegenstandpunkt, der Zeitschrift Gegenstandpunkt mit. Ich habe da vorne einige kostenlose Leseexemplare auch ausgelegt. Da sind zwei Büchertische, einer wie gesagt mit kostenlosen Sachen, auch Bücher von mir, die inzwischen nicht mehr über den Verlag vertrieben werden, die habe ich noch in der Ecke gefunden. Und ein Büchertisch, der erste, da habe ich Bücher von mir, die noch im Betrieb sind, im Vertrieb sind, zu günstigen Preisen, also zu Autorenrabattpreisen für euch hingelegt. Da könnt ihr euch noch einmal umgucken. Ich wollte noch was sagen zu meinen Seiten. Ich habe eine Website, findet ihr unter Hüsken, müsst ihr bloß eingeben, und eine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse taugt bei mir vor allen Dingen dazu, dass ich mich mit Leuten auseinandersetze, die was gelesen haben oder gehört haben von mir und mit mir nicht einverstanden sind oder Nachfragen haben und so weiter. Also nutzt das. Ich glaube, ich habe hier auch noch so einen kleinen Flyer, wo die Adressen von mir alle draufstehen. Nützt das, wenn ihr nachher noch nach der Debatte immer noch Fragen habt, die nicht geklärt sind oder Einwände, die ich nicht berücksichtigen konnte. Zum Verlauf heute. Titel: Der Frieden, der nicht ohne Krieg auskommt. Das ist ein ziemliches Hammerthema. Das enthält für mich, als ich darüber nachgedacht habe, ganz viel Punkte. Einige davon habe ich in dem Friedensbuch, was ich gerade rausgekriegt habe, Frieden, eine Kritik, untergebracht. Und einiges, was ich nicht im Buch habe, will ich heute erzählen. Es bleiben also vielleicht für einige von euch Fragen offen. Die können wir nachher nochmal thematisieren. Die sind zum Teil in dem Buch beantwortet. Zum Teil können wir sie in der Debatte ansprechen. Ich werde ungefähr, sagen wir mal, eine gute Stunde reden. Dann haben wir noch hinreichend Zeit zur Debatte. Und wen es zwischendurch nicht aushält, mit seinen Fragen sich zurückzuhalten, der soll sich melden. Dann können wir vielleicht auch schon zwischendurch einsteigen in die Debatte, je nachdem, was das für Probleme sind. Ich nehme mir die Freiheit, dann zu entscheiden, ob ich gleich auf sie eingehe oder ob ich sie nach hinten verschiebe. So, das ist es. Wer sich zu Beginn des Ukraine-Krieges, der deutschen Beteiligung an ihm und der Ankündigung der Zeitenwende Aufrüstungspolitik von Scholz, wer sich zu der Zeit erstaunt die Augen gerieben und gefragt hat, was dann quasi über Nacht aus seiner friedlichen Heimat, aus seinem friedensverpflichteten Deutschland geworden ist, dem kann man einen Vorwurf nicht ersparen. Den Vorwurf nämlich, dass er sich über seine Heimat und ihre Friedensambitionen schon immer falsche Gedanken gemacht hat. Meine Kritik an solchen Zeitgenossen heißt nicht, dass sie nicht zur Kenntnis genommen hätten, dass sich deutsche Friedenspolitik, übrigens quer durch alle Regierungsparteien, schon immer, also seit den 50er Jahren, mit der Anschaffung von allerhand militärischem um nationale Sicherheit gekümmert hätte. Nein, das kriegte man mit. Nur, was man da zur Kenntnis nahm, das wurde verharmlosend, also falsch verarbeitet. Nämlich verharmlosend als deutsche Anstrengungen, den Frieden zu bewahren. Natürlich immer unter Anleitung der herrschenden Politik, die in den damaligen Jahren, eigentlich bis heute hin, auch nie versäumte, die laufenden Rüstungsanstrengungen einerseits mit dem Verweis auf das Grundgesetz zu kommentieren und zu rechtfertigen, Grundgesetz, in deren Präambel ja deutsche Friedensverpflichtung steht, und andererseits auch die deutsche Nazi-Vergangenheit aufzurufen, die doch uns Deutsche das Gelöbnis nie wieder Krieg von deutschem Boden abverlangt habe. Diese beiden immer noch heute gern zitierten politischen Denkanleitungen sind nicht gelogen. Sie sind nicht gelogen, sagen jedoch was anderes aus, als das, was der friedensgewohnte Bürger ihnen entnehmen wollte und auch sollte. Dass nämlich seine Herrschaft ihm versprach, mit der Sicherung der Friedensordnung all das ihm und seinen Zeitgenossen zu ersparen, was das Fernsehen täglich aus anderen Weltgegenden uns überbringt, in die Wohnzimmer bringt, nämlich Krieg. Ein Krieg, der deutsches Territorium erreicht, den hat in der Tat deutsche Politik den deutschen Bürgern erspart, bisher wenigstens. Aber die Auswirkungen der deutschen Beteiligung am Ukraine-Krieg, die eskalierenden Waffenlieferungen und was sie auf den Schlachtfeldern dort anrichten, das bekommt der Bürger inzwischen täglich über alle Medien vorgeführt. Solche Sorte deutscher, europäischer, NATO-mäßiger Kriegsbeteiligung fällt nicht vom Himmel. Auf die militärische Auseinandersetzung mit den zu Feinden erklärten Staaten hat Deutschland sich seit langem vorbereitet. Dazu im Einzelnen die kurze Benennung von Fakten, die eigentlich bekannt sein dürften. Zunächst das ganz Offensichtliche, die Existenz einer Bundeswehr, die Unterordnung einer ganzen Reihe ihrer Abteilungen, das NATO-Kommando, dann Manöver, die abgehalten wurden und die hierzulande vor allen Dingen Umweltschützer auf den Plan gerufen haben. Dazu gehörte die Wehrpflicht bislang damals junger Männer und gelegentlich tauchte auch schon mal ein Jugendoffizier der Bundeswehr in der Schule auf, um Schülerinnen und Schüler deutsche Sicherheitspolitik nahezubringen. Aber auch nicht zu übersehen war eigentlich das, was ich mal den militärisch-industriellen Komplex nennen möchte. Deutsche Betriebe entwickelten sich zu Rüstungskapitalen, die mit Staatsaufträgen ihr Geschäft machten und das Militär nach verteidigungspolitischen Vorgaben ausstatten. Das sind inzwischen nicht nur Rheinmetall und Heckler und Koch, die in der Vergangenheit bekannt waren und immer so eine Art Schmuddel-Image, sage ich mal, hatten. Ein Schmuddel-Image, das sie aber inzwischen auch abgelegt haben. Man muss feststellen, dass es heute inzwischen kaum ein deutsches Kapital gibt, das nicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt am Rüstungsgeschäft beteiligt ist. Um einige der größten direkt an der Rüstungsproduktion beteiligten Kapitale mal zu nennen: Daimler-Benz, VW, Siemens, ThyssenKrupp, Krauss-Maffei, Diehl, Airbus, MTU, OH Bremen da vorne, MBA, Jena Optik, Lürssen, auch eine Bremer Geschichte und so weiter. Da kommt noch einiges dazu. Da kommt noch dazu, dass die entsprechenden Rohstoffe und Halbprodukte für Waffen aller Art hergestellt und gekauft werden müssen, ebenso wie Maschinen, mit denen Waffen und Munition produziert werden, Zulieferung für Rüstungsindustrie. Und vergessen sollte man auch nicht, dass die ganze Truppe ernährt, medizinisch versorgt, bekleidet, transportiert und untergebracht werden muss. Und all das, was dazu notwendig ist, wird als ein mit dem Staat abgeschlossenes Geschäft abgewickelt, an dem nicht gerade wenige deutsche Kapitale beteiligt sind und damit ihre Profite machen. Zum militärisch-industriellen Komplex gehört aber noch was. Alles, was ich gerade aufgezählt habe, was man eigentlich kennt oder kennen sollte, ist selber das Produkt angewandter Naturwissenschaft. Das heißt, ohne staatliche und private Rüstungsforschung ist so ein Militärapparat und alles, was dazugehört, nicht zu haben. Das bedeutet aber, dass sich große Teile von deutschen Naturwissenschaftlern an Unis, in den Fraunhofer-Gesellschaften oder in den Bundeswehrhochschulen, von denen es hier zwei gibt, dass die ihren wissenschaftlich geschulten und ausgebildeten Kopf im Staatsauftrag darüber zu zerbrechen haben, wie man diesen militärischen Apparat noch effektiver, also ihre Vernichtungskapazität, verbessern kann. Es ist übrigens darin eingeschlossen, dass viele Naturwissenschaftler, ich weiß, wovon ich rede, an solchen Projekten mitarbeiten, ohne zu wissen, wie ihre Geistesblitze nicht nur aus dem Bereich der Grundlagenforschung, sondern auch aus dem Bereich der technologischen Forschung, dann später in der Rüstungsindustrie zur Anwendung kommen. Besser muss man sagen, sie wollen es zumeist auch gar nicht wissen. Wie gesagt, ich kenne diese Kollegen. Der militärisch-industrielle Komplex ist also keine im Verborgenen angesiedelte Verflechtung von Rüstungskapital, Militär und Politik, wie es gelegentlich in kritischer Absicht heißt, bei der dann unschuldige Politik in die Hände von Kriegstreibern wie Rüstungsindustrie und Militär geraten sind. Was damit angesprochen ist, sachlich korrekt angesprochen ist, das ist eine sachgerechte Arbeitsteilung im Staatsauftrag, die übrigens inzwischen immer weniger staatlich verborgen abgelaufen ist und abläuft. Soweit eigentlich nur noch mal eine kurze in Erinnerung Rufung dessen, was es gibt, faktisch. Und aus dem kann man einiges erschließen. Da kann man einige Schlüsse daraus ziehen. Zunächst mal ein paar sehr prinzipielle Schlüsse. Es ist dem zu entnehmen, dass Deutschland sich seit Jahrzehnten im Frieden materiell und personell kriegsfähig macht. Nicht nur Deutschland, sondern alle kapitalistischen Staaten betreiben so etwas, diese Aufrüstung. Staaten, die heute in der weltweiten Staatenkonkurrenz mitmischen wollen und mitmischen können. Warum wohl? Warum wohl? So verfährt ja wohl kein Staat, der sich sicher ist, dass er in der Staatenkonkurrenz auf dem Weltmarkt ohne Waffen auskommt. Es ist der umgekehrte Schluss fällig. Wer sich in einer Weltordnung kriegsfähig Aufrüstung, in der alle kapitalistischen Staaten angeblich bloß friedlich miteinander Handel treiben, der geht davon aus, dass erstens zwischen Staaten Gegensätze bestehen, die sich zweitens immer mit schöner Regelmäßigkeit verdichten, weswegen solche Staaten drittens auch zu dem Befund kommen, dass ihre Interessen manchmal nur noch per Kriegsgewalt miteinander auszutragen sind. Also, die ersten Schlüsse. Deutschland, wie alle anderen Kapitalistenstaaten, macht sich seit Jahrzehnten kriegsfähig. Und die Gründe für Kriege, auf die sich Staaten wie Deutschland vorbereiten, müssen im friedlichen Verkehr der Staaten untereinander liegen. Das sind meine ersten ganz prinzipiellen Schlüsse. Aus dem, schlicht aus den Fakten, die ich vorgetragen habe. Wer also immer noch den Frieden als Gegensatz zum Krieg denkt, Frieden als Gegensatz zum Krieg, wer immer noch nach Frieden ruft und damit Verhältnisse meint, die ohne Krieg auskommen, der liegt gänzlich daneben. Der eingerichtete Frieden ist kriegsträchtig. Das wissen die kapitalistischen Staaten und stellen sich entsprechend per Aufrüstung darauf ein. Es wird also Zeit, dass Friedensbewegte und alle anderen, die angesichts der Kriege von ihren kriegsbereiten Herrschern immer nur Frieden fordern, gründlich umdenken. Darauf wollte ich mit dem Titel dieses Vortrags hinweisen: Der herrschende Friede ist nicht ohne Krieg zu haben. Aber es lassen sich noch eine Reihe weiterer Schlüsse aus diesen Fakten ziehen, die nicht ganz so prinzipiell sind, die ich aber auf jeden Fall zur Anhörung bringen will. Erstens. Ein Land wie Deutschland, das sich im EU- und NATO-Verbund Sicherheitspolitik leistet, nimmt dafür inzwischen sogar ziemlich offensichtlich die gesamte Gesellschaft in die Pflicht. Für adäquate Rüstungsproduktion, habe ich schon gesagt, ist die nationale Ökonomie im Staatsauftrag zuständig. Und da gibt es eben nicht nur so ein paar bisschen versteckte Schmuddelecken, in denen die bösen Panzer, die bösen MGs und die bösen Raketen hergestellt werden. Rüstungsproduktion, nebst all den genannten Zulieferern, findet quer durch alle Branchen der nationalen Ökonomie Interessenten. Interessenten, die natürlich wissen, dass ein Staat als letzter Abnehmer für profitables Geschäft steht. Für Rüstungsforschung sorgt der Staat, indem er Kopfarbeiter mit Staatsaufträgen in diesen Bereichen einsetzt. Die nationale Infrastruktur wird rüstungskompatibel umgebaut. Und schließlich wird das Volk mit Propaganda in Öffentlichkeit und im Schulsystem, im gesamten Bildungssystem, auf Feindbilder und auf zukünftigen Wehrdienst vorbereitet. Wie gesagt, heute eigentlich alles immer mehr offensichtlich. Zweitens. Einige Hunderttausende deutscher Lohnarbeiter verdienen ihr Geld mit der Sicherung der funktionierenden Militärmacht, mit der Herstellung von Gütern in der Rüstungsindustrie, die von ihrem Gebrauchswert her keinen anderen Zweck haben, als zu töten und zu zerstören. Das ist der Inhalt der konkreten Arbeit von Hunderttausenden deutscher Lohnarbeiter. Zu etwas anderem taugt diese deutsche Wertarbeit in diesen Bereichen nicht. Drittens. Für die Sicherung dieser Militärmacht ist der Staat zuständig und finanziert sie über seinen Haushalt. Das Geld für die Rüstungsausgaben im weitesten Sinne wird also gänzlich unproduktiv ausgegeben. Damit meine ich Folgendes. Mit seiner Verausgabung in diesem Bereich beschafft der Staat sich Produkte, die nicht dafür taugen sollen und nicht dafür taugen, die Reproduktion der nationalen Ökonomie am Laufen zu halten, die also weder Lebens- noch Produktionsmittel darstellen, weder das Gesundheits- noch das Bildungswesen absichern, und auch nicht in die uns alltäglich bekannte Infrastruktur eingehen. Umgekehrt. Mit dem Verteidigungsetat legt sich der Staat im Frieden ein Arsenal von Gerätschaften zu, die im Falle ihres Einsatzes Vernichtung anrichten, dabei großenteils selbst vernichtet werden und drittens darüber auch die Vernichtung einheimischen Eigentums, einheimischen Reichtums einleiten, weil der angegriffene Feind ja nicht faul ist. Die Haushaltsmittel, die der Staat dafür verausgabt, dienen folglich nicht als dieses Geldquantum der Bereicherung des kapitalistischen Standorts. Natürlich machen sie das private Rüstungskapital reich. Diese Haushaltsmittel sind aber dennoch für die nationale Sicherheitspolitik unabdingbar, mit der schließlich der gesamte ökonomische und politische Erfolg der Nation abgesichert wird. Also sie dienen nicht unmittelbar der Bereicherung wie Kreditierung, Subventionierung von Kapital und Ähnlichem, sind aber notwendig, diese notwendigen und produktiven Ausgaben, weil die Sicherheitspolitik gerade das für das notwendig ist, was der Staat als seine erste und zentrale Aufgabe hat, das Wachstum der Nation voranzubringen. Viertens. Haushaltsmittel kassiert der Staat bei seinen Bürgern per Gesetz, per Gesetzeszwang, muss ich besser sagen, als Steuern ab. Mit aller Vorsicht kann man behaupten, es schuften mithin nicht nur die in den Rüstungsbetrieben Beschäftigten für die Militärmacht, auch jeder vom Staat abgezockte Steuerzahler leistet seinen Beitrag dazu, ohne dass er etwas dagegen machen könnte, wenn er denn was dagegen hätte. Bei der Verwendung der Steuergelder hat er kein Mitbestimmungsrecht, obwohl er es manchmal meint zu haben. Es sorgt der Staat mit entsprechenden Gesetzen nämlich dafür, dass er auch und gerade bei der Finanzierung der Aufrüstung freie Hand hat, siehe die letzten Ausgaben, geplanten und getätigten Ausgaben für die Rüstung. Und noch ein letzter Punkt, ein fünfter Punkt, lässt sich jetzt schon festhalten. Die Größe des für die Aufrüstung beanspruchten Staatshaushaltes hängt vom Erfolg der nationalen Ökonomie ab. Das ist eine Binsenweisheit. Hängt also davon ab, wie es Betrieben insgesamt gelingt, national und auf dem Weltmarkt Reichtum an sich zu ziehen, also auch fremde Reichtumsquellen profitlich zu erschließen, die dann Grundlage für den staatlichen Haushalt sind. Nun verhält es sich aber so, dass im Falle eines Krieges Staaten jedoch bei ihrem Feind genau das zerstören, was sie sonst im Frieden über den Weltmarkt als Quellen auch ihres Reichtums auszunutzen versuchen. Im Falle eines Krieges wird das zerstört, mehr oder weniger flächendeckend, was gerade im Frieden der Gegenstand und die Quelle ihres Reichtums, mit dem sie ihr Wachstum voranbringen wollen, ist. Natürlich ist das nicht der Zweck von Kriegen. Der Zweck von Kriegen besteht ganz simpel und abgekürzt gesagt darin, den Feind fertig zu machen, gefügig zu machen, also wieder für eigene politische und ökonomische Interessen verfügbar zu machen. Aber mit den Kriegsmitteln, eben war ich beim Kriegszweck, aber mit den Kriegsmitteln wird genau das vernichtet, worauf es den kriegführenden Staaten gerade bei der Sicherung der Verfügungsmacht über fremdes Reichtum, über fremdes Territorium ankommt, die Reichtumsquellen des anderen Staates. Krieg ist diese brutale Absurdität, ist dieser sehr reale Widerspruch. Worauf verweist er? Worauf verweist er? Er verweist darauf, dass Krieg in der Tat das letzte Mittel von Politik ist. Aber aufpassen. Das heißt immer, Krieg ist ein Mittel der Politik. Krieg ist ein Mittel, aber eben eines, das wegen dieses Widerspruchs, den ich gerade eben entwickelt habe, erst als letztes, erst dann befohlen wird, wenn ein Staat sich durch die Maßnahmen anderer Staaten in seinen politischen Interessen wirklich ganz tief, existenziell, das betone ich, existenziell getroffen sieht. Man kann diesen Widerspruch auch nochmal so fassen. Gerade weil es Staaten in der von der kapitalistischen Wirtschaftsweise beherrschten Staatenwelt darum geht, sich an fremden Reichtumsquellen zu bereichen und sich darüber Feinde schafft, sehen sie sich schon mal genötigt, zum Krieg als dem Mittel ihrer Durchsetzung zu greifen, einem Mittel, das ihrem ökonomischen Friedensinteresse aber genau entgegensteht, weil es doch beim Feind kaputt macht, was dort doch im Frieden eingekauft, abtransportiert oder als Kapitalanlage benutzt werden soll. Wohlgemerkt, dieses Nutzungsinteresse des Kapitalismus. Verschwindet natürlich im Krieg, mit dem Krieg nicht, obwohl ihm im Krieg nicht gefolgt wird. Es bleibt auch der zentrale Zweck der Kriegstreiber, denn nach jeder erfolgreich beendeten kriegerischen Vernichtungsorgie kommt es ihnen wieder darauf an, sich beim besiegten Feind ökonomisch, politisch und sonst wie zu bedienen. Soweit mein fünfter Schluss, den ich für ausgesprochen wichtig halte, weil sich darüber auch einiges, wenn man ihn weiterdenkt, über das ergibt, was heute in Kriegen sich abspielt. Aber darüber rede ich heute nicht. So. Inzwischen ist der deutsche Frieden, wie ich eingangs gesagt habe, schon weiter gediehen. Deutschland sponsert Kriege, besonders den in der Ukraine. Es handelt sich dabei um eine Sorte Kriegsbeteiligung, die das hiesige Territorium noch verschont. Deutschland lässt nämlich zusammen mit den übrigen NATO-Staaten gegen die Russische Föderation Krieg führen. Krieg führen unter dem Oberkommando der Ukraine auf ukrainischem Territorium mit ukrainischen Soldaten. Das ist das, was gegenwärtig der Krieg ist. Hier auf hiesigem Territorium herrscht wieder das, was man als Frieden kennt. Und dafür, dass dieser Frieden heute nicht mehr unpassend von deutschen Bürgern gedeutet wird, hat jüngst Verteidigungsminister oder Kriegsminister Pistorius gesorgt. Dieser inzwischen so fürchterlich beliebte Minister von der SPD, warum ist er eigentlich so beliebt, hat ganz offen, das weiß man, von Kriegstüchtigkeit geredet, die Deutschland, die deutsche Gesellschaft insgesamt schnell bis 2030 sicherstellen muss. Klar ist, was er damit meint. Deutschland muss vermehrt aufrüsten, mehr Soldaten in Bereitschaft haben. Und die Bevölkerung muss endlich aus ihrer, wie es so schön heißt, Friedensbequemlichkeit aufwachen. Das heißt, der Bevölkerung muss klar werden, dass Deutschland Kriege drohen könnten. Auf diese Art und Weise werden Bürger auf härtere Zeiten eingestellt. Aber nicht nur auf härtere Zeiten eingestellt. Andererseits werden sie von derselben Politik wieder auf Vertrauen in Deutschland, auf Vertrauen in deutsche Politik hergestellt. Einerseits, wie gesagt, auf euch kommen härtere Zeiten zu, aber Vertrauen, denn Pistorius sagt natürlich regelmäßig dazu, dass Deutschland von sich aus natürlich keine Kriege vorbereiten wird, sondern, jetzt kommt's, deutsche Verteidigungsfähigkeit stärken will, mit der potenzielle Feinde abgeschreckt werden. Deutsche Verteidigungsfähigkeit stärken will, mit der potenzielle Feinde abgeschreckt werden. Damit erklärt er Abschreckung und Vertrauen und Verteidigung zu vertrauensbildenden Maßnahmen der Politik. Das ist natürlich ein heftiger Hammer. Aber unter diesen beiden Stichworten läuft im Prinzip die öffentlich dargestellte Debatte über Aufrüstung. Und deswegen lohnt es sich dieser beiden Begriffe und dessen, was sie enthalten, einmal genauer vorzunehmen, weil über sie nur Unfug verbreitet wird und leider immer auch in sehr vielen Köpfen landet. Das will ich jetzt tun. Ich fange mal an mit Abschreckung. Abschreckung, was soll man sich dabei denken als gut erzogener Bürger? Was soll man sich denken? Wir, die Deutschen, haben keine bösen Absichten. Krieg zu führen, liegt uns fern. Aber da gibt es in der großen Welt der Staaten immer böse Mächte, Klammer auf, wer wohl dazugehört. Und diesen bösen Mächten ist es zuzutrauen, dass sie uns überfallen. Und deswegen müssen wir mit unserer Aufrüstung dafür sorgen, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen, uns anzugreifen. Angesichts unserer Rüstung müssen die jeden Gedanken an einen Angriff sofort aufgeben. Vor der in unseren Vernichtungspotenzialen schlummernden Drohung sollen sie zurückschrecken und zu dem Schluss kommen, dass gegen Deutschland kein Krieg, Deutschland nebst den Verbündeten, kein Krieg zu gewinnen ist. So ungefähr soll man als Bürger Abschreckung denken und Vertrauen in die Politik haben, die diese Abschreckung einrichtet. Man soll sich also im Schutz der deutschen Hochrüstung, zu der wahrscheinlich demnächst auch noch die US-Atomraketen kommen, sicher fühlen und der herrschenden Politik deswegen die Regelung des Alltags in dem, was immer noch Frieden heißt, überlassen. So. Das ist eine Begründung, die fast psychologisch daherkommt und deswegen ganz albern ist. Es gehört doch nicht viel dazu, um sich klarzumachen, dass bei den politischen Beschlüssen von Staaten über ihre Aufrüstung die Politiker nun wirklich nicht von Angst- und Bedrohungsgefühlen regiert werden. Angst- und Bedrohungsgefühle sitzen in den Köpfen von betroffenen Bürgern oder von Bürgern, die sich so eine Betroffenheit vorstellen. Übrigens genau deswegen bedient sich die öffentliche bürgernahe Darstellung solcher Abschreckungsszenarien bei der Gefühlswelt, die nur Bürger haben. Der soll deswegen Abschreckung als ihr Schutz gegen solche Angstzustände einleuchten. Kriegsmacher in der Situation zählen ganz nüchtern ihre Waffen und ihrer Gegner und entscheiden dann, welche nächsten Abrüstungsschritte sie beschließen. In der populären falschen Darstellung von Abrüstungszweck steckt noch ein weiterer Fehler, der genauso albern ist und an ein Kindermärchen erinnert. Das ist die Sortierung der Welt in Staaten, der Staaten in gute und böse Staaten. Ihr habt es noch im Ohr, wie ich es vorgetragen habe. Wer dabei zu den Bösen gehört, das lässt sich übrigens das Volk regelmäßig und rechtzeitig von den Außenpolitikern sagen. Wie sollte es auch anders sein? Außenpolitik ist nicht ihr Geschäft. Woher sollten Bürger wissen, wer Freund und wer Feind ist? Bürger, die mit ihren alltäglichen Anstrengungen genug zu tun haben. Auf jeden Fall stellt sich darüber dem Bürger von vornherein nicht die Frage, was denn das Böse an der Politik eines Herrschers ist, der da von der Außenpolitik zum Feind erklärt worden ist. Was soll an dem das Böse sein? Nein, der ist der Böse. Wo dieser moralische Maßstab, Sortierung der Staatenwelt in Gut und Böse, von vornherein das politische Urteil bestimmt, da wird umgekehrt geschlussfolgert, es ist eben alles, was sich der Böse erlaubt, Beleg seiner Bösartigkeit. Punkt aus. Wenn man das Feindbild Putin sich vornimmt, dann wird man da fündig. Ich habe in meinem Friedensbuch ein ganzes Kapitel darüber entwickelt. So, Quatsch ist die populistische Darstellung von Abschreckung. Aber diese bürgernahe gemeinte Zurechtlegung von Abschreckung enthält zugleich einige sachliche Wahrheiten über sie, auf die will ich jetzt zu sprechen kommen. Ich beginne mal mit einer Frage. Traut man einem Staat wie etwa Luxemburg solche Abschreckungspolitik zu? Die Frage ist rhetorisch. Sie verweist darauf, dass sich nur ganz bestimmte Staaten so einen Trumpf von Aufrüstung, das Kriege verhindern soll, was wirklich ein Abrüstungsbollwerk ist, leisten können. Und deshalb kommen überhaupt nur solche Staaten auf die Idee der Abschreckung, die in der kapitalistischen Staatenwelt salopp formuliert etwas hermachen, das heißt eine Macht darstellen, Ansprüche gegenüber konkurrierenden Staaten formulieren, sie durchsetzen und die deshalb wissen, dass sie sich darüber auch schon mal Staaten zu Feinden machen. Die Abschreckungspolitik solcher Groß- und Mittelmächte ist also alles andere als das, was die populäre Darstellung vermitteln soll, alles andere als eine Friedensgarantie. Mit ihr geben hochgerüstete Staaten zu verstehen, dass ihre Friedenspolitik in der Staatenwelt nicht nur Gegensätze aufrührt, sondern so weit eskaliert, dass Staaten auf die Idee kommen, militärische Gewalt einzusetzen gegen sie. Und eben dies soll durch Abschreckung verhindert werden. Was übrigens nicht bedeutet, dass mit der Abrüstungspolitik ein Ende jener Politik eingeleitet wird, die andere Staaten zu Feinden werden lassen. Von wegen. Im Gegenteil. Mit Abschreckung soll gerade sichergestellt werden, dass diese Politik, die Friedenspolitik weitergehen kann. Es soll der geschädigte Staat weiter als fremdstaatliche Quelle für die ökonomischen Interessen genutzt werden, allerdings ohne, dass der dabei als geschädigter Staat auf die Idee kommt, einen Krieg zu beginnen. Man kann also die erste Wahrheit folgendermaßen zusammenfassen. Erfolgreiche Abschreckung soll Staaten ihre weltweite Handlungsfähigkeit, unter Einsatz ihrer Friedensmittel sichern. Ihrer Friedensmittel als da sind, andere Staaten unter Druck setzen, deren Reichtum abräumen, sich ihre Gefügigkeit sichern, damit den Zugriff auf fremde Regierungen sicherstellen, ihr Militär auf dem fremden Territorium zu stationieren und so weiter. Alles Friedensmittel, die man kennt. Das soll unter dem Bollwerk der Abrüstung gesichert und frei als Friedenshandlungspolitik der Abrüster weitergehen. Abschreckung. Danke. Man kann also diesen Punkt folgendermaßen zusammenfassen. Der Zweck der Abschreckung liegt also letztlich darin, Ziele zu erreichen, die eigentlich sonst nur per Krieg verwirklicht werden, allerdings gerade ohne dabei, das ist die erste Zusammenfassung, Zweck der Abschreckung liegt darin, Ziele zu erreichen, die sonst nur per Krieg verwirklicht werden, allerdings gerade ohne dabei in einen Krieg verwickelt zu werden, also mit den genannten Friedensmitteln. Für Abschreckung und ihren Zweck ist es deswegen auch notwendig, dass Staaten ihrem Abschreckungspotenzial in doppelter Hinsicht eine ganz bestimmte Qualität verleihen. Zum einen muss die dafür beschlossene Aufrüstung den Maßstab, den man sich mit der Abschreckung zur Aufgabe gemacht hat, ständig beachten. Dieses Abschreckungspotenzial muss in Zerstörungskraft und Reichweite dem des potenziellen Feindes, der wahrscheinlich übrigens dasselbe treibt, ständig überlegen sein. Aufrüstung für Abschreckung ist folglich der beständige, hässliche Kampf um immer mehr und das heißt zugleich immer bessere Vernichtungskapazität. Der ständige Kampf um immer mehr und immer bessere Vernichtungskapazität. Abschreckung ist für Staaten, die damit beginnen, ein Dauerprogramm. Das wäre die erste Qualität. Zum Zweiten taugt Abschreckung als Drohpotenzial für potenzielle Feinde nur so viel, wie diese Drohung glaubwürdig ist. Wie sie glaubwürdig ist. Potjomkinsche Dörfer, also das sind diese Pappmaché-Geschichten, Pappmaché-Panzer, taugen dazu schon mal gar nicht. Und ob demonstrativ öffentlich vorgeführte Manöver auch mit dem neuesten Kriegsgerät diesen Zweck voll erfüllen, ist auch fraglich. Denn Manöver sind Übungen ohne Ernstcharakter. Übungen ohne Ernstcharakter. Das ist in dieser Hinsicht ihr Mangel. Und das, ob das einen Feind überzeugt, ist fraglich. Den Schluss, den Staaten, die auf Abschreckung setzen, daraus ziehen, liegt übrigens auf der Hand. Für sie ist der beste Beleg der Glaubwürdigkeit der Abschreckungsdrohungen darin, mit dem Kriegszeug auch mal zwischendurch ernst zu machen. Hier und da ein kleiner Krieg gegen unterlegene Mächte, die sich vielleicht zu viel in der Staatenkonkurrenz herausgenommen haben. Das ist es doch, was potenzielle Kriegsgegner von der Ernsthaftigkeit der Abschreckung überzeugen sollte. Davon überzeugen sollte, dass Abschreckung alles andere als Kulisse ist. Es lässt sich also festhalten, Zusammenfassung meines zweiten Gedankens, Abschreckungspolitik basiert immer auf einem erklärten Kriegswillen der Politiker. Die im Frieden organisierte Abschreckung und das Führen von Kriegen sind eben kein Gegensatz. Soweit erstmal die Kritik an der populistischen falschen Darstellung von Abschreckung, die man glauben soll, und den tatsächlichen Bestimmungen von Abschreckung und ihrem tatsächlichen Zweck. Verteidigung. Verteidigung als den zweiten Punkt. Für den Fall, dass sich ein herausgeforderter Staat nicht abschrecken lässt und ein Krieg beginnt, will sich das angegriffene Land natürlich verteidigen können. Auch das möchte ein Minister Pistorius mit dem Ausbau deutscher Kriegstüchtigkeit erreichen. Doch ebenso wie bei der Vorstellung von Abschreckung hält sich bei der Vorstellung von Verteidigung hartnäckig ein moralisches Fehlurteil, das die Verteidigungsanstrengungen von Staaten zutiefst verharmlost. Hier heißt die populistische Sichtweise, die man glauben soll, Verteidigung, das sei das Gegenteil eines Angriffs, und sie steht dafür, dass wir, die Guten, doch keine Kriege wollen. Im Notfall allerdings, im Notfall, also bei einem Angriff durch den Bösen, sehen wir uns aber leider genötigt, uns zu verteidigen. Wir wollen keine Kriege, aber manchmal werden wir durch Böse gezwungen, etwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das ist die populäre Deutung von Verteidigungsanstrengungen. Merkwürdig. Merkwürdig ist an dieser Darlegung erst einmal, dass sie heute zum propagandistischen Arsenal eines jeden Staates in Kriegssituationen gehört. Eines jeden Staates. Heutzutage gibt es nur noch Verteidigungskriege. Kein Staat will heute bei der öffentlichen Begründung seiner Kriegsinteressen, seiner Kriegszwecke auf sich sitzen lassen, dass er ohne Not, also aus autonomen politischen Gründen, aus militärisch durchkalkuliertem Staatsinteresse zum militärischen Angriff übergegangen wäre. So redet kein Staat in der Öffentlichkeit. So redet nicht Putin, so redet nicht Zelensky, so redet nicht Netanyahu. Immer hat er gegen den Angreifer nur etwas verteidigt, was in irgendeiner Weise ihm gehört, ihrem gehören sollte und wozu er auf jeden Fall ein Recht hat. Die Absurdität dieser Sorte Propaganda, der sich alle Staaten in Kriegen befleißigen, können wir durchmachen, wenn ihr wollt, bei den aktuellen Kriegen. Die Absurdität dieser Propaganda liegt auf der Hand. Wenn kein Staat von sich aus jeweils Krieg führen will, alle 195 Staaten des Globus zu den Guten gehören, dann stellt sich die Frage, von welchem Staat sie dann eigentlich einen Angriff befürchten. Den gibt es doch dann gar nicht. In dieser Märchenwelt gäbe es den gar nicht, weswegen eigentlich auch jede Verteidigungsaufrüstung gänzlich überflüssig wäre. Wenn man sich ein klein bisschen aus dieser Märchenwelt herausbewegt, na, man ist immer noch ziemlich drin, dann würde diese Verteidigungsdoktrin bedeuten, dass Staaten mit ihrer Aufrüstung immer nur reagieren und nie agieren. Immer nur reagieren und agieren. Und sich so allein einer irrtümlich angenommenen Bedrohung stellen. Dieser Krieg, jeder Krieg wäre dann bloß ein großes Missverständnis gewesen, weil man der Absichten des Gegenüber nicht sicher gewesen war, was dann natürlich immer für beide Seiten gilt. Auch Quatsch. Auch Quatsch. Eingebrockt hat der Staatenwelt dieses allseitige Bemühen, jede Kriegshandlung zu einer immer nur leider notwendigen Verteidigungsanstrengung zu erklären, übrigens das Völkerrecht. Das werden einige wissen von euch. Man muss aber darauf nochmal verweisen, um da ein hartnäckiges Fehlurteil aus der Welt zu schaffen. Das Völkerrecht verbietet nämlich keine Kriege. Das Völkerrecht verbietet Angriffskriege. Verteidigungskriege, die aus politischer Not resultieren, lässt das Völkerrecht zu. Sieht man einmal davon ab, dass dem Völkerrecht ohnehin keine Rechtsgewalt beigeordnet ist, mit der Angriffskrieger bestraft werden können, ist damit Folgendes festzuhalten. Das Völkerrecht bezieht sich auf eine reale Welt, in der Kriege immer an der Tagesordnung sind. Und diese real stattfindenden Kriege sortiert das Völkerrecht dann in seinen entsprechenden Institutionen theoretisch durch nach erlaubt und unerlaubt. Man muss sich also von der Vorstellung verabschieden, die immer noch in Schulbüchern gelegentlich steht, dem Völkerrecht und seinen Sachwaltern ging es um die Schaffung einer friedlichen Welt ohne Kriege. Nein, das ist Unfug. Die Kriegsträchtigkeit dieser Welt, eine Welt voller Gewalt, ist der vom Völkerrecht unterstellte und nie angegriffene Gegenstand ihrer Rechtsurteile. Sonst könnte sie die gar nicht fällen. Wie gesagt, der Friede ist nicht ohne Krieg zu haben. Unter Bezug auf dieses Völkerrecht, das die kriegführenden Staaten gründlich studiert haben, wissen folglich alle Staaten, dass sie ihre Kriegsambitionen als reine Verteidigungsambitionen politisch legitimieren müssen. Dem widersprechen natürlich ihre Kriegsgegner vehement, die das Verteidigungspolitik für sich gepachtet haben. Also steht eine Verteidigungslegitimation gegenüber der anderen Verteidigungslegitimation. Und deswegen wird in der UNO schon mal darüber abgestimmt, wer von den Kriegsgegnern sich eigentlich zu Recht aufs Völkerrecht berufen kann und dann einen Ordnungsverweis durch die Vollversammlung oder durch den Sicherheitsrat bekommt. Aber in einer Organisation, in der weder Moral und schon gar nicht Wahrheiten regieren, wo Weltkräfteverhältnis, das Abstimmungsergebnis bestimmen. Da ist auch klar, dass sich regionale und Großmächte an die entsprechenden Abstimmungen nicht halten. Wie gesagt, seit Jahrzehnten halten sich die USA und Israel nicht an die Verurteilungen durch die Vollversammlung. Und zwar deswegen nicht, weil, wie ich schon gesagt habe, es überhaupt keine UNO-Rechtsgewalt, die über den Staaten stünde, existiert, die diesem Rechtsbewusstsein der Großmächte, die sich nicht getroffen fühlen von den Abstimmungen, mit ihrem mit hinreichend Militär unterfütterten Anspruch Einhalt gebieten können. Die kümmert das nicht. Was solche Beschlüsse dann bedeuten, wäre eine andere Frage, die will ich aber hier nicht behandeln.
Und andere Länder aber auch nicht. Sie haben jetzt nur Israel und Amerika angesprochen.
Es gibt andere.
Andere Länder,
völlig
die
klar.
Die werden ja auch mal anders geführt.
Das ist richtig, ja. Es gibt eine ganze
nur
Menge.
Nur zur Klarstellung.
Nein. Aber Sie werden, oder du wirst mir zustimmen, dass die Amerikaner, dass die USA und Israel schon eine ziemliche Übung in der Ablehnung solcher Urteile haben.
Bestreite ich nicht, aber Gott. Sie sind, weiß Gott, nicht die Einzigen.
Nein, sind sie nicht. Man sollte sich also, wenn man sich das mal klar gemacht hat, aus dem Streit, wer hat berechtigte Verteidigungsambitionen und wer nicht, verabschieden und sich dem, was Verteidigung militärisch ist, etwas genauer nachgehen. Verteidigung militärisch. Vorher war es ja immer noch Verteidigung politisch. Zunächst, man muss feststellen, wenn sie Staaten militärisch verteidigen, dann können sie das. Dann können sie das. Sie werden nicht aus heiterem Himmel im friedlichsten Frieden von einem Angriff überrascht und stehen waffenlos da, sondern sind, wie eingangs ausgeführt, schon immer im Frieden auf Kriege vorbereitet. Das ist das Erste, was man festhalten muss. Die können das ja, sieht man ja. Weiter ist festzustellen, wenn sich ein Staat, nehmen wir den Fall der Ukraine, gegen einen Überfall verteidigt und den Feind, also Putin, militärisch aus dem Land vertreiben will, erst dadurch wird aus dem russischen Überfall überhaupt ein Krieg. Vorher war es nur ein Überfall. Erst dann stehen sich zwei Kriegsparteien gegenüber, die ihre Waffenarsenale gegeneinander zum Einsatz bringen, die wechselseitig ihre Waffen inklusive der uniformierten Bedienungsmannschaften zu vernichten versuchen und dabei auch wenig Rücksicht auf das nehmen, was rundherum bei ihnen an zivilem Leben läuft, wie man inzwischen jeden Tag im Fernsehen sehen kann. So, die Feststellung, die ich gerade eben getroffen habe, dass Verteidigungsanstrengungen der angegriffenen Seite den Krieg erst komplett machen, soll keine Schuldfragen aufwerfen, sondern eine Selbstverständlichkeit hinterfragen. Eine Selbstverständlichkeit hinterfragen. Die Selbstverständlichkeit, die Hinterfragung der Selbstverständlichkeit lautet folgendermaßen. Warum lässt sich eigentlich ein angegriffener Staat auf so eine Orgie der Vernichtung von Volksteilen und sachlichen Gütern ein? Warum setzt er das Leben seiner Bürger in Zivil und Uniform, deren bisschen Eigentum und dabei das Staats- und private Kapitaleigentum aufs Spiel? Das sind doch alles Abteilungen seiner Gesellschaft, worauf es ihm im Frieden ankommt, auf deren Mehrung es im Frieden ankommt. Warum setzt er das per Verteidigung aufs Spiel? Diese Frage gilt, wenn ich sie coram publicum stelle, als derart ungewöhnlich, dass ich häufig nur die Gegenfrage mit einem ziemlich empörten Unterton vorgetragene Gegenfrage höre, die übrigens rhetorisch gemeint ist. Ja, was soll so ein Staat, zum Beispiel die Ukraine, denn sonst machen? Und ich bin mir sicher, dass einigen von euch vielleicht gerade Ähnliches eingefallen ist. Ich warne davor. Das ist nämlich gar nicht gut. Erstens wird nämlich mit dieser rhetorischen Gegenfrage, ja, was soll so ein Staat wie die Ukraine denn sonst machen? Mit so einer rhetorischen Frage dem Krieg in der Ukraine mit seinem Gemetzel und seinen Verwüstungen durch beide Seiten das geistige Okay gegeben. Ja, was sollen sie sonst machen? Den Kriegsopfern wird damit zweitens bescheinigt, dass sie für eine leider notwendige Sache, der sich ihre Staatsgewalt doch gegen ihren Willen annehmen musste, dass sie zwar ins Gras gebissen haben, aber doch nicht umsonst ins Gras gebissen haben. Fein. Drittens wird damit akzeptiert, ein Urteil über die Welt, in der wir leben. Das Urteil heißt, wir leben in einer Welt, die von Gewalt, von militärischer Gewalt bestimmt ist. In der geht es ebenso zu und deswegen kann die Ukraine doch gar nichts anderes tun. Das ist ein hübsches Urteil über diese Welt, in der Tat. Das ist die Welt von Gewalt und von militärischer Gewalt. Und viertens finde ich es auch völlig daneben, wenn man sich mit dieser Gegenfrage in kaum zu überbietender geistiger Überheblichkeit in die Rolle von kriegführenden Staaten selbst versetzt. Als hätte man in diesen Fragen ein Mitentscheidungsrecht. Ja, was soll denn die Ukraine, was soll denn der Zelensky sonst machen? Als hätte man da ein Mitentscheidungsrecht und das als Bürger, der hier ohnehin nur ohnmächtig zuschauen muss, wie sich ein Krieg wie der in der Ukraine, nicht zuletzt durch deutsche Kriegsbeteiligung, so langsam zu einem Weltkrieg entwickelt. Ich will deswegen auch der Gegenfrage nicht nachgehen, sondern bei der Frage bleiben, die, auf die ich übrigens eingangs schon eine Antwort gegeben habe. Welches Anliegen treibt einen Staat zur Verteidigung inklusive all der Opfer, die er an Privatreichtum und Leben seiner Mannschaft da mal bringen muss? Ich habe vorhin schon gesagt. Ich würde gerne wissen, was die Alternative denn wäre. Ja, da habe ich mir gedacht. Ja, habe ich mir gedacht. Können wir die ein bisschen zurückstellen? Die musste kommen, die Frage. Okay, nein, das ist gar nicht böse gemeint, ist mir völlig klar. Das Anliegen, das zur Verteidigung anstieg, habe ich vorhin gesagt, muss dem Staat derart wichtig sein, geradezu existenziell wichtig sein, wenn der Staat dafür sachliche Güter, nationalen Reichtum aller Art und das Leben von Leuten, seinen Bürgern, aufs Spiel setzt. Folglich ist ganz schlicht festzuhalten, bei Verteidigungsanstrengungen kann es um den Schutz, die Sicherheit und die Unversehrtheit von Mensch und Sachen schon mal nicht gehen. Es verhält sich geradezu umgekehrt. Im Krieg sind nämlich die anfallenden Opfer bei Angriff oder Verteidigung, das ist da gleich, keine Kollateralschäden, die man vermeiden wollte. Töten und zerstören ist das Mittel, ist Kriegsmittel, um das bestrittene Recht, von dem man ausgeht, per Erledigung der militärischen und anderen Potenzen des Gegners durchzusetzen. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie es heißt, wie es wörtlich zu nehmen ist, und wie es uns täglich im Fernsehen vorgeführt wird. Die eigenen Leute, uniformiert, aber auch die in Zivil an der Heimatfront, werden als Instrumentarium für Kriegserfolge gegen den Gegner eingesetzt und geopfert. Es wird in Kauf genommen, dass der Feind potenziell dasselbe macht, Also das Land des Verteidigers mit seinem sachlichen Reichtum in eine Ruinenlandschaft mit ziemlich vielen Friedhöfen verwandelt. Auch das kann man anschauen. Von aufgeherrschten Notwendigkeiten, denen der Staat eigentlich gegen den eigenen Willen per Verteidigung folgen muss, kann also nicht die Rede sein. Wie sollte das auch gehen? Worin sollte denn in diesem Fall die Not bestehen? Was sollte per Not gewendet werden? Angegriffene Staaten halten es ganz prinzipiell nicht aus, dass ihnen ihre souveräne Herrschaft über Volk und Territorium bestritten wird. Allein das ist die Not, die sie dann wenden wollen, indem sie ihr Volk so oder so in den Krieg schicken. Und es ist eine Not, die allein staatliche Not ist, die nur Staatsgewalten verspüren. Staatsgewalten, denen es darauf ankommt, die Souveränität über Land und Leute auf ihrem Territorium zu sichern. Von wegen also, dass sie gegen ihren eigenen Willen zum Krieg genötigt würden. Militärische Verteidigungsoperationen basieren auf einem militärischen und politischen Willen, die Souveränität auf jeden Fall mit allen Mitteln, und sei es die Zerstörung des eigenen Landes, sicherzustellen. Der eigentliche Wille von Staaten, der dabei am Werke ist, buchstabiert sich, ich sage es mal abstrakt zusammengefasst, immer so: Souveränität sichern, Souveränität ausbauen innerhalb des Territoriums und möglichst darüber hinaus bei Angriff und bei Verteidigung. Ich mache noch ein letztes Argument, dann bin ich sowieso fertig. Dann kannst du deine Frage auch nochmal stellen, für den Fall, dass sie nicht, die nicht jetzt schon im Mund, im Halse stecken geblieben ist. So, die letzte Abteilung bringt mich zu meinem abschließenden Argument. Wenn Staaten, und die Rede ist von allen kapitalistischen Staaten, also den führenden, in militärischen Auseinandersetzungen zur Verteidigung oder im Angriff ihr Staatsvolk als Manövriermasse, als Kriegsmittel einsetzen, also das Leben der Leute für nationalpolitische Interessen opfern, um dann in einem erreichten Frieden als souveräner Staat über Land und Leute zu herrschen, dann steht für mich Folgendes außer Frage. Es kann nicht sein, dass eine Staatsführung, die im Krieg vom Volk dessen allerletzte Dienstleistung, nämlich den Einsatz ihres Lebens, verlangt und durchsetzt, dass so ein Staat im Frieden eine 180-Grad-Kehrtwendung macht und ganz in der Funktion des Dienstleisters am Wohlergehen des Volkes aufgeht. Wie soll das gehen? Oder nochmal andersrum formuliert. Eine Staatsmacht, die sich der Sicherung eines anständigen Lebens ihres Volkes verpflichtet hätte, würde von ihm nicht die Durchführung solcher Waffengänge, egal ob Verteidigung oder Angriff, verlangen. Das würde so eine Staatsführung nicht machen. Ich habe es alles aus Gründen im Konjunktiv ausgedrückt. Das scheint mir klar zu sein. Diesen Schluss muss man ziehen. Deswegen muss man sich auch die folgenden Fragen stellen, die ich hier nur anreiße, die ich hier nicht vollständig beantworten kann. Was sind denn das eigentlich für Dienstleistungen für die Bürger, derer sich der kapitalistische Staat im Frieden rühmt und die seine Bürger regelmäßig bei ihm einklagen? Was sind das für Dienstleistungen im Frieden? Müsste man diese Dienstleistungen nicht einmal genauer daraufhin untersuchen, inwieweit sie nicht auch im Frieden dem übergeordneten Zweck eines Staates dienen, der Sicherung und Ausbau von staatlicher Souveränität, nebst der Beschaffung aller ökonomischen Mittel dafür als Krieg durchsetzt? Müsste man nicht die Frage stellen, inwieweit so gerühmte staatliche Dienstleistungen wie zum Beispiel Sicherung des Eigentums durch staatliche Rechtsordnung, Garantie des Geldverkehrs, rechtliche Absicherung des Arbeitsmarktes oder staatliche Maßnahmen zur sozialen Sicherung und so weiter, müsste man sich die Frage stellen, inwieweit solche gerühmten und immer wieder eingeklagten Dienstleistungen, die von Staatsangehörigen ja auch geschätzt werden, nicht umgekehrt Staatsinteressen statt die eigenen bedienen? Lässt sich nicht die hoheitliche Eigentumsgarantie, die gibt es, als Fixierung des Gegensatzes von Arm und Reich, als Fixierung des Gegensatzes von einer Masse an Menschen ohne eigene Geldquelle und den reichen Eigentümern bestimmen, als Fixierung dieses Gegensatzes? Und heißt das nicht, dass die Erhaltung und Benutzung dieses ökonomischen Gegensatzes staatlich erwünscht ist, die Friedensökonomie, also die große Masse der Menschen mit geringem Einkommen, nebst den Steuern, die sie zahlen, braucht, könnte man folglich nicht auch zu dem Schluss kommen, dass die staatliche Garantie des Geldverkehrs, D-Mark gilt hier, muss jeder nehmen, nichts anderes darstellt als die Verpflichtung jedes Bürgers aufs Geld verdienen. Egal, ob er dazu die Mittel hat oder nicht. Müsste man nicht zu dem Schluss kommen, dass all dies die Grundlage für jene Sorte gesellschaftlichen Reichtum ist, der dann, wie ihr wisst, in Wachstumsraten gemessen wird und den staatlichen Erfolg in der Staatenkonkurrenz beziffert? Müsste man jetzt zu dem Schluss kommen, dass all das genau dazu dient, Sicherung des Eigentums, Sicherung, Garantien des Geldverkehrs und so weiter, wäre nicht deswegen schlussendlich festzuhalten, dass sich im Frieden die vom Staat gepriesenen und von den Bürgern eingeforderten Dienstleistungen, die samt und sonders auf dem Einsatz staatlicher Rechtsordnung, also staatlicher Gewalt basieren, letztlich umgekehrt immer als Dienstleistungen des Bürgers für ihre Herrschaft erweisen? Meine Schlussthese, mit der ich den Titel dieser Veranstaltung ergänze, heißt also: Der Frieden, der ohne Krieg nicht auskommt, ist für die Mehrzahl der Bürger dieser Friedensherrschaft deswegen so ungemütlich, weil sie in ihm staatlich in die Pflicht genommen werden, für Friedensdienste und gelegentlich auch für Kriegsdienste, die allein staatlichen Interessen dienen. Das war's.